Wir haben ja die letzten Sonntage schon damit verbracht, dass wir uns in einem Gang durch die ersten 11 Kapitel des Buch Moses gebracht. Und wir wollen heute weitergehen und schauen in Kapitel 7 und 8 und wollen einen Blick in die Sintflut hineinwerfen. Und ich würde gerne mit euch zu Beginn einfach mal lesen, 1. Mose Kapitel 7 ab Vers 1 und wir lesen bis Kapitel 8 Vers 19. Das ist relativ schnell gelesen, nur dass wir einen kurzen Überblick haben. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich als gerecht, denn dich habe ich als gerecht vor mir befunden in diesem Geschlecht. Von allem reinen Vieh sollst du 7 und 7 zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen, und von dem Vieh, das nicht rein ist, 2, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels 7 und 7, männlich und weiblich, um Samen am Leben zu erhalten aus der Fläche der ganzen Erde. Denn in noch 7 Tagen, so lasse ich auf die Erde regnen, 40 Tage und 40 Nächte, und werde von der Fläche des Erdbodens alles Bestehende vertilgen, das ich gemacht habe. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam, Wasser über die Erde. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gingen in die Arche vor den Wassern der Flut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein ist, und von den Vögeln und von allem, was sich auf dem Erdboden regt, kamen 2 und 2 zu Noah in die Arche, ein männliches und ein weibliches, wie Gott Noah geboten hatte. Und es geschah nach 7 Tagen, da kamen die Wasser der Flut über die Erde, im 600. Lebensjahr Noahs, im 2. Monat, am 17. Tag des Monats. An diesem Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe, und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tag gingen Noah und Sem und Ham und Japhet, die Söhne Noahs und die Frau Noahs und die 3 Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das sich auf der Erde regt, nach seiner Art. Und alle Vögel nach ihrer Art, jeder Vogel von allerlei Gefieder. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je 2 und 2 von allem Fleisch, in dem ein Hauch des Lebens war. Und die hineingingen, waren männlich und weiblich von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Und die Flut kam 40 Tage lang über die Erde, und die Wasser mehrten sich und hoben die Arche empor. Und sie erhob sich über die Erde, und die Wasser nahmen überhand und mehrten sich sehr auf der Erde. Und die Arche fuhr auf der Fläche des Wassers, und die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. 15 Ellen darüber nahmen die Wasser überhand, und die Berge wurden bedeckt. Da verschied alles Fleisch, das sich auf der Erde regte, an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte, und alle Menschen. Alles starb, in dessen Nase ein Odem von Lebenshauch war, von allem, was auf dem Trockenen war. Und vertilgt wurde alles Bestehende, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, und sie wurden von der Erde vertilgt. Und nur Noah blieb übrig, und was mit ihm in der Arche war, und die Wasser nahmen überhand auf der Erde 150 Tage. Und Gott gedachte an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren, und die Wasser sanken, und die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels wurden verschlossen, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt, und die Wasser wichen von der Erde, fortwährend weichend. Und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen, und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fortwährend ab bis zum 10. Monat. Im 10., am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben hinaus. Und er flog hin und her, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Und er ließ die Taube von sich hinaus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheort für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch 7 weitere Tage und ließ die Taube wieder aus der Arche hinaus. Und die Taube kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich von der Erde verlaufen hatten. Und er wartete noch 7 weitere Tage und ließ die Taube hinaus, und sie kehrte fortan nicht wieder zu ihm zurück. Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da waren die Wasser von der Erde vertrocknet. Und Noah tat die Decke von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war getrocknet. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und Gott redete zu Noah und sprach, geh aus der Arche. Bis dahin. Vielen Dank. Nun, wir wollen heute Morgen ein wenig eintauchen in die Geschichte der Sintflut. Und da wird es viele Dinge geben in diesem Text. Wir haben das ja schon gesehen, jetzt beim Durchlesen. Da steckt so viel drin, da könnte man etliche Predigten dazu machen. Wir müssen einen Fokuspunkt uns setzen, das haben wir vor für heute Morgen. Und da wollen wir uns etwas hintasten. Nun, wenn wir über die Sintflut reden, ist es ganz wertvoll und hilfreich, wenn wir uns kurz mal eine erste zeitliche Einordnung vornehmen. Na, wir erinnern uns, als ich die Einführung in die Genesis gemacht habe, da hatten wir diesen Zeitstrahl schon mal vor Augen. Und die Bibel ermöglicht uns ja anhand ihrer Zahlenangaben eine exakte Rekonstruktion, na, bis in die nachexilische Zeit. Also das ist phänomenal. Wie gesagt, ich kann da nur noch mal darauf hinweisen, mit Blatt und Papier durchaus mit Blatt und Stift an die Bibel zu gehen und sich das mal rauszuschreiben. Und man sieht, dass ich da eine perfekte Chronologie erstellen kann. Und dann gibt's immer wieder Schnittpunkte, wo man dann auch sehr schön das, was in der Bibel als Zahlen angegeben ist, mit denen, die wir in unserer Zeitrechnung wiederfinden, synchronisieren kann, oder? Wir haben zum Beispiel dieses Ereignis, die dritte Wegführung nach Babylon. Wann fand die statt? Weiß es jemand? 586. Na, das ist so ein Ereignis, das weiß man. Und dann kann ich natürlich anhand der biblischen Zahlen rekonstruieren, auf welches Jahr komme ich nach Adam und sehe, aha, das entspricht 586 vor Christus nach unserer Zeitrechnung. Und dann kann ich das sehr schön zusammenbringen. Und was wir sehen ist, wenn wir diese biblische Rekonstruktion machen, dass wir 4119 Jahre haben. Von der Erschaffung Adams bis Christus. Das heißt, Adam, dieses Jahr Null, die Schöpfung und die Erschaffung Adams, da befinden wir uns 4119 vor Christus. Und jetzt können wir biblisch rechnen, na, Schöpfung in der Folge der Sündenfall, der ist nicht datiert. Wir wissen nur, dass der Seth schon außerhalb des Garten Edens geboren war und da war Adam 130 Jahre alt. Also wissen wir, dass in diesen ersten 130 Jahren all diese Dinge geschehen sind. Na? Der Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies. Wenn wir dann weiterrechnen, sehen wir sehr schön, das Jahr 1656, das ich hier angegeben habe nach Adam, das ist das Jahr, in dem die Sintflut kam. Nun, Noah war 600 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt, haben wir gerade im Text gelesen. Bedeutet, Noah ist ungefähr um die erste Jahrtausendwende geboren, 1056. Und das ist übrigens interessant, wenn wir diese 4000 Jahre von Adam bis Christus rekonstruieren, dass wir immer um die Jahrtausendwende einen ganz entscheidenden Punkt haben. In der ersten Jahrtausend, da war es der Noah, dann 2008 nach Adam ist Abraham geboren, 3000 nach Adam war Salomo und der Tempelbau, ja, und 4000 nach Adam, ganz grob, kam dann Jesus Christus. Also 1656 die Flut, in der Folge dann der Turmbau zu Babylon, auch den kann man nicht ganz exakt von der Zeit her fixieren, aber man sieht aufgrund der Chronologie und der Ahnentafeln in der Bibel, dass wir den Turmbau in einer ganz kurzen Zeit schon nach der Sintflut anordnen müssen. Und das ist schockierend, oder? Wir bewegen uns hier vielleicht in einem Zeitraum von vielleicht 150 Jahren nach der Flut. Warum ist das schockierend? Was muss passiert sein in ganz kurzer Zeit? Die Leute hatten vergessen, was geschehen war. Da war vielleicht noch auf dem Gebirge Ararat die Überreste der Arche zu sehen. Viele, viele Jahre. Die Leute hatten vergessen, was geschehen war. Oder? Und das ist so schnell passiert auch in unserem Leben. Wie schnell vergessen wir, was geschehen ist. Im Positiven wie im Negativen. Und es ist wichtig, dass wir mit Blick auf Gott die Dinge nicht so schnell vergessen, oder? Denken wir nur mal an den Einzug ins Land Kanaan. Das ist ganz interessant. Wir sehen, dass da eine Zeitspanne von gerade einmal gut 20 Jahren vergangen war, bis sie vergessen hatten und bis sie anfingen, schon die Götzen zu verehren. So schnell kann das gehen. Wie ist es in meinem Leben? Dann 2008, das als letzte Einordnung noch für diese ersten zwei Jahrtausende, die Geburt Abrahams. Also wir sehen 1656, 1600 Jahre grob nach dem Beginn, beziehungsweise 2463 Jahre, um es genau zu berechnen, vor Christus die Flut. Also gut 1000 Jahre, nicht ganz, bevor das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Das fand 1606 vor Christus statt. Nun wollen wir ein paar Fakten am Anfang zu dieser Flut uns mal betrachten. Ein paar Fakten, die ganz wichtig sind. Na, wenn wir über die Sintflut reden, dann ist es eine Sache, über die heute in unserer Gesellschaft viel geschmunzelt wird. Ne? Das ist im Übrigen schon anerkannt oder angekündigt worden, wenn wir den Petrusbrief schauen, wo Petrus genau davon spricht, dass die Leute das nicht glauben werden. Ne? Und auch in den christlichen Kreisen hat man dann angefangen, so Kompromisslösungen einzugehen. Oder? Und eine der Kompromisslösungen ist, dass diese Flut zwar stattgefunden hat, aber dass sie wie stattgefunden hat? Örtlich. Na, dann redet man von einer örtlichen Flut. Und da gibt es auch manche Bücher mittlerweile in der evangelikalen Welt, die reden von einer örtlichen Flut. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass es nicht eine örtliche Flut gewesen ist, sondern eine weltweite Flut. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, oder? Das heißt, wenn wir einmal nur in die Bibel hineinschauen, sind allein die innerbiblischen Belege eindeutig dafür, dass es eine weltweite und nicht eine lokale Flut war. Einer der Punkte beispielsweise finden wir hier in Kapitel 7, Vers 19. Und dann heißt es, und die Wasser nahmen so sehr überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Jetzt könnte man noch hergehen, das Wort alle kann auch relativ gemeint sein. Da muss ich immer auf den Kontext schauen. Da gibt es auch Stellen, alle hohen Berge, kann auch einfach alle hohen Berge in einem bestimmten Gebiet meinen. Und jetzt ist es ganz interessant, als hätte Gott hat gewusst, was es für Diskussionen geben wird. Was macht er für einen Zusatz in diesem Vers? Da heißt es nicht nur alle hohen Berge, sondern wo? Unter dem ganzen Himmel. Das heißt, es ist ganz egal, wo ich hingeblickt habe unter dem Himmel. Alle hohen Berge wurden von diesen Wassern bedeckt. Und jetzt hat Wasser eine besondere Eigenschaft. Na, wenn wir das ausgießen oder steigt, das ist überall gleich hoch. Na, das heißt, wenn die höchsten Berge auf der Erde bedeckt waren, dann muss dieses Wasser überall auf der Erde diese Höhe gehabt haben. Die Bibel macht deutlich, es war eine weltweite Flut. Na, dafür gibt es dann noch weitere Argumente, beispielsweise die Tatsache, dass Noah eine Arche bauen musste. Wenn die Flut nur lokal gewesen wäre, hätte es dann einer Arche zur Rettung bedurft. Du schüttelst den Kopf, Saskia. Was hätte Gott machen können mit dem Noah? Ihn einfach woanders hinschicken können. Dahin, wo die Flut eben nicht stattfindet. Verstehen? Man hätte sich den ganzen Aufwand um 120 Jahre Bau einer Arche sparen können. Der wäre völlig sinnlos gewesen, wenn es nur eine lokale Flut wäre. Das heißt, schon allein diese Tatsache, dass Noah eine Arche bauen musste, ist ein untrügbarer Beleg dafür, dass es eine weltweite Flut war. Weil bei einer lokalen Flut eine Arche keinen Sinn macht. Er hat ja Zeit genug, dahin zu wandern. 120 Jahre baute er an der Arche, da hätte er auch wohin wandern können. Ne? Also in 120 Jahren kommt man weit. Da hätte Gott ihn auch führen können an den Ort, der nicht überschwemmt wird. Ja? Ein weiterer Beleg finden wir im Neuen Testament. Und dort heißt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 6, durch welche, da geht es um das Wasser, die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Was zeigt uns das über den Petrus? Von was war Petrus überzeugt?
Das ist eine ganzheitliche, also
weltweite. Jawohl, das eine ganzheitliche, eine weltweite Flut war. Die Welt, die Sintflut war eine weltweite Flut, nicht nur eine lokale. Alle Berge auf der ganzen Erde, haben wir gesehen, waren überschwemmt. Na, in Vers 20 im 7. Kapitel heißt es, dass die Wasser 15 Ellen über dem höchsten Berggipfel standen. Na, also ungefähr 7,50 Meter über dem höchsten Berggipfel. Ist auch interessant, wie lange dauert denn die Flut? Weiß das jemand? Wie lange dauerte die Flut? 40 Tage, 40 Nächte. Was war 40 Tage, 40 Nächte? War der Regen. Wie lange dauerte die Flut? 5 Monate? 150? Wir sind noch nicht da. 150 ist falsch. Also 40 Tage steigt es an. 150 Tage in Summe hat die Flut angehalten. Diese 40 Tage sind Teil dieser 150 Tage. Und dann beginnen die Wasser zu sinken. Und die sinken langsam. Die sinken nochmal mehr wie die gleiche Zeit, die wir schon hatten. Insgesamt dauert die Flut von dem Tag an, wo die Wasser begonnen haben. Na, das war die Bibel nimmt eine genaue Datierung vor. Das war der 17. des zweiten Monats bis zum 27. des zweiten Monats des folgenden Jahres. Na, ein Jahr in der Bibel wird gerechnet mit 360 Tagen und dann kommen wir genau auf 371 Tage. 371 Tage. Und wie lange war Noah in der Arche? Der war noch länger drin. Plus 7, 378 Tage, oder? Und das ist auch wieder etwas, was gegen eine lokale Flut passiert. Was passiert bei einer lokalen Flut im Allgemeinen relativ schnell? Das Wasser geht auch schnell, das hat ja Platz, wo es hinlaufen kann. Aber bei einer weltweiten Flut habe ich ein Problem. Wo soll das Wasser hin? Und es ist ganz interessant, heute Morgen stand im Fokus ein Bericht drin, dass man festgestellt hat, die gehen natürlich hier von Jahrmillionen aus, wir wissen, dass die Jahrmillionen so nicht stimmen aus der Bibel, aber die haben festgestellt, dass sich vor eben Jahrmillionen die Böden des Meeres deutlich gesenkt haben müssen und zu einem massiven Rückgang des Wasserspiegels geführt haben. Ja, für Bibelleser ist das gar nichts Neues. Das wissen wir. Wir wissen, dass infolge der Sintflut gewaltige Veränderungen auf der Erde passiert sind, oder? Wir sehen natürlich, wenn man heute die Wassermengen zusammennimmt, dann kann man sogar in etwa die Höhe berechnen, da die das Wasser um die Erde hatte. Und dann sieht man schon, dass Berge wie der Mount Everest, die werden heute nicht bedeckt von dieser Wassermasse. Die sind nach der Sintflut entstanden. Aber genau davon berichtet die Bibel, oder? Wenn wir in das 10. Kapitel des 1. Buch Moses schauen, dann ist da die Rede von einem Mann, der hieß Peleg. Und da heißt es, in seinen Tagen, das heißt so viel wie zerreißen, in seinen Tagen wurde die, oder zerteilen, in seinen Tagen wurde die Erde zerteilt. Die haben das erlebt. Am Anfang finden wir einen Kontinent bei der Schöpfung. Das ist das, was wir heute ja auch wiederfinden. Wir können ja die Kontinente wie so ein schönes Puzzle zusammenschieben, oder? Das haben die Wissenschaftler auch bereits bemerkt. Ne? Die Bibel berichtet davon. Es war ja ein Flecken Erde am Anfang. Und dann kam die Flut. Und nach der Flut, vor der Flut waren die Berge nicht so hoch, wie sie heute sind. Und nach der Flut beginnt auf einmal etwas, dass die Platten sich bewegen, dass die Erde zerrissen wird, oder? Das beschreibt die Bibel im 10. Kapitel des Buches Mose. Das steht da drin. Und jetzt ist das interessant. Wir gehen heute davon aus, dass diese Erdplatten sich mit welcher Geschwindigkeit bewegen? Weiß es jemand? Wie schnell bewegt sich so eine Erdplatte? Millimeter. Vielleicht mal Zentimeter, ne? Aber das geht sehr langsam und deswegen kommt man natürlich dann auch auf die entsprechenden, wenn ich Europa und die USA anschaue, ne? Da fliegt man ja schon ein paar Stunden, wenn man rüberfliegt. Ne? Da kann man sich vorstellen, wenn das nur mit Zentimeter vorangeht, da dauert es ein paar Jahre, bis USA da ist, wo sie heute ist. Ne? Aber jetzt gibt es ein interessantes Phänomen, hat man in der Wissenschaft festgestellt, nur redet man wenig drüber, das ist die sogenannte Runaway Subduction. Das heißt, dass diese Plattentektonik auch extremst schnell verlaufen kann. Was passiert denn in der Folge, wenn diese Platte sich extrem schnell bewegt und dann bremst sie danach ab? Aber was würde passieren, wenn so eine Platte extrem schnell sich bewegt? Die bricht und was passiert dann? Dann gibt es einen Tsunami. Und jetzt lesen wir im Buch Hiob. Wo hat Hiob gelebt? Das ist mit heutigen Mesopotamien. Dass sie was aufgestellt haben, Wächter gegen die Flut. Hiob, das fällt genau in diese 400 Jahre nach der Flut hinein. Die haben das erlebt. Die haben gewaltige Naturkatastrophen erlebt, oder? Die haben erlebt, wie die Berge sich aufgefaltet haben, so heißt es im Psalm. Das ist Runaway Subduction im Englischen. Das war eine ganz schnelle Plattentektonik. Und dadurch kam es zu dieser Auffaltung der Gebirge und zum Absenken der Meeresböden. Und zu gewaltigen Naturkatastrophen, von denen die Bibel interessanterweise in Randnotizen sogar berichtet. Das ist gewaltig. Es macht ein rundes Bild. Also wir sehen, diese Flut muss eine weltweite Flut gewesen sein. Interessant dazu ist übrigens, dass auch die heutige Bevölkerungsanzahl dazu passt. Wie viele Leute leben heute in etwa auf der Erde? 8 Milliarden, irgendwo zwischen 7 und 8 Milliarden. Ne? Das ist ganz interessant. Jetzt gibt es eine sehr interessante Berechnung bei Whitcomb und Morris in ihrem Buch über die Sintflut auf der Seite 410. Ab da kann man die mal nachlesen. Und da gibt es eine Berechnung, die sogar von einer sehr niedrigen Verdopplungsrate ausgeht. Und wir sehen, wenn die Erde tatsächlich Jahrmilliarden alt wäre und der Mensch seit Jahrmillionen auf der Erde wäre, dann müssten wir heute viel mehr Menschen auf der Erde haben. Wir haben viel zu wenig Menschen auf dieser Erde und viel zu wenig, übrigens, Knochen in der Erde, von denen, die bereits verstorben sind, als dass das stattgefunden haben könnte. Und das weiß man. Na, interessant ist aber, dass wenn man mit diesen Zahlen rechnet, man perfekt hinkommt mit diesen 4.500 Jahren von der Flut bis heute und 8 Menschen ganz am Anfang. Da passen sogar die Kriege rein, die viele Menschenleben wieder gekostet haben. Und die Hungersnöte. Also das ist ganz interessant. Das heißt, laut Evolution müssten heute massiv viel mehr Menschen auf der Welt leben. Und das ist tatsächlich ein Problem. Da muss man dann sich Überlegungen zurechtbasteln, wie man das erklärt, warum es heute so wenig Menschen eigentlich sind. Rechne ich das von der Sintflut an mit biblischen Zeitdaten, dann passt die Menge der Menschen, die wir heute auf der Erde haben, sehr perfekt zu dem, was man vorfindet. Wie gesagt, Whitcomb und Morris in ihrem Buch über die Sintflut, ab Seite 410 kann man das sehr schön nachlesen und kann dann auch selber nachrechnen, wer will. Also, sehr schön. Die Flut war eine weltweite Flut. Das wollen wir zu Anfang festhalten. Und diese Flut war am Ende, und auch das macht die Bibel klar, nicht einfach irgendeine Katastrophe, sondern diese Flut war Gottes Gericht. Auch das macht die Bibel klar. Was für eine Frage kommt denn einem auf, wenn wir über Gottes Gericht reden? Und die erste ist, an wem hat dieses Gericht stattgefunden? Und es ist interessant, was die Bibel dazu sagt. Oder wenn wir einmal hineinschauen, nochmal in das Kapitel 7 und beispielsweise den Vers 21 lesen, darf gerne jemand vorlesen. Was steht hier? Wen betraf dieses Gericht?
Da kam alles Fleisch um, das sich auf der Erde regte. Alles an Vögeln und an Vieh und an Tieren und an allem Gewimmel, das auf der Erde wimmelte. Und alle Menschen.
Sehr gut. Na, dann Vers 22. Womit beginnt er? Alles starb. In dessen Nase ein Odem von Lebenshauch war, von allem, was auf dem Trockenen war. Vers 23. Und? Super, danke. Super. Na, so löschte er alles Bestehende aus, das auf der Fläche des Erdbodens war, vom Menschen bis zum Vieh. Das heißt, wir sehen, diese weltweite Flut war ein weltweites Gericht Gottes. Und zwar an wem? Was haben wir hier gerade gelesen? An Mensch und Tier. Und jetzt kommt einem schon so eine Frage, oder? Welche Frage schießt einem da durch den Kopf? Also mir schießt die durch den Kopf. Die schießt euch doch auch durch den Kopf. Was haben denn die Tiere verbrochen damit, oder? Und ich merke etwas ganz Dramatisches. Warum sind die Tiere mit inkludiert in diesem Gericht Gottes? Was ist passiert durch die Sünde? Was ist passiert?
Die waren verflucht.
Die waren verflucht, jawohl. Alles ist abgefallen, oder? Paulus schreibt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung leidet unter dem, oder? Das ist das, was passiert ist. Wer soll denn über die Tiere herrschen? Der Mensch. Und wenn der Mensch in Sünde fällt, dann ist der ganze Herrschaftsbereich des Menschen mit in Sünde gefallen. Das ist eine ganz große Dramatik. Und ich merke auf einmal, an dieser kleinen Stelle, Sünde zieht immer Kreise. Und das ist wichtig, dass man sich das merkt. Ich kann nicht für mich privat sündigen. Sünde zieht Kreise. Sünde hat Folgen. Und zwar unter anderem auch für Leute, die gar nicht daran beteiligt gewesen sind. Sünde zieht Kreise. Sünde hat Folgen. Und Sünde hat eine furchtbare Folge. Nämlich, was ist der Lohn der Sünde? Der Tod. Und ich erinnere mich immer daran, ich habe daheim ein schönes Buch über die Stiftshütte. Und ich erinnere mich, wie die Leni, als sie klein war, dieses Buch durchgeblättert hat. Und dann sieht man da so ein Bild von so einer Miniaturstiftshütte, die nachgebaut wurde. Und da haben sie die einzelnen Szenen nachgestellt. Und dann lag ein Lamm auf der Schlachtbank. Und der Priester stand daneben mit dem Messer. Na, und schlägt zu. Und das hat die Leni geschockt. Da hat sie mich darauf angesprochen. Und ich sage, weißt du, das ist die Folge der Sünde. Das ist der Tod. Das ist schrecklich. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Dieses Gericht war weltweit und es gab keine Ausnahme. In Matthäus 24, Vers 39 sagte Herr Jesus, dass die Flut kam und alle wegraffte. Alle. Alle. Ob groß oder klein, ob alt oder jung, ob krank oder gesund, ob beliebt oder unbeliebt, ob reich oder arm, Gottes Gericht hat alle hinweggerafft. Das ist dramatisch, oder? Das entspricht erstmal gar nicht dem, wie wir denken, oder? Da ist vielleicht einer, der leidet viel in seinem Leben und dann stirbt er und was sagt man dann so allgemein? Der ist von seinem Leiden erlöst. Und die Bibel macht mir deutlich, das stimmt gar nicht. Das ist schrecklich. Wenn dieser Mensch ohne Jesus stirbt, dann ist das Leiden danach schlimmer als das Leiden vorher. Oder da ist einer, der vielleicht immer sich bemüht hat und der hier auf dieser Welt immer zu den Armen gezählt hat, oder? Und dann denkt man sich, naja, jetzt bekommt er vielleicht ein bisschen was Besseres, oder? Aber die Bibel sagt, nein, es ist ganz egal. Es ist egal, ob du reich oder arm warst. Es ist egal, ob du beliebt oder unbeliebt warst. Es ist egal, ob du gesund oder krank warst, ob alt oder jung, ob groß oder klein. Die Flut kam und raffte alle dahin. Oder waren vielleicht auch der Zimmerer dabei, der dem Noah, die Bretter für die Arche geliefert hat. Ach, und vielleicht und Nägel gemacht hat oder was weiß ich was. Und vielleicht gab es ein paar Leute, die ihm irgendwann auch mal geholfen haben. Na, wir wissen es ja nicht, oder? Was war mit denen? Kamen die aus der Flut? Wurden die gerettet? Die Gabi schüttelt den Kopf. Nein. Auch für die kam Gottes Gericht. Es gibt keine Ausnahme. Keine Ausnahme, die ich mir selbst verdienen kann. Egal, wie positiv oder negativ sie Gott oder Noah gegenüber eingestellt waren, egal, wie sie gelebt haben, die Flut kam und raffte alle dahin. Und wir müssen uns eine kurze Frage stellen, warum? Nun, wenn wir in das sechste Kapitel des Buches Mose hineinschauen, dann heißt es dort im Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist interessant. Im Vers 4 heißt es noch, wenn wir den auch lesen, da ging es um diese Verbindung aus den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen und den Helden, die da hervorgegangen sind. Da heißt es, das sind die Helden, die von Alters her waren, die Männer, die von Ruhm gewesen sind. Das heißt, das, was da bei den Menschen rauskam, wie haben die Menschen über das gedacht? Was dachten die darüber? Das waren Helden. Das heißt, wie war das, was die Menschen hervorgebracht haben? Was haben die Menschen darüber gedacht? Wie war das in ihren Augen? Das war gut in ihren Augen. Das war super in ihren Augen. Toll, was wir da erreicht haben. Und dann kommt der nächste Vers und Gott sagt, in seinen Augen ist es böse. Und auf einmal stehe ich schockiert vor einer Wahrheit der Bibel, die uns zutiefst erschüttern darf. Es ist am Ende nicht entscheidend, wie Menschen über das denken, was ich gelebt habe. Es ist nicht entscheidend, wie die Menschen an meinem Grab vielleicht irgendwelche Reden schwingen. Ist übrigens, eine Beerdigung ist der Ort, an dem am meisten gelogen wird. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also bei Beerdigungen werden ja prinzipiell nur Menschen beerdigt, die super gut gelebt haben. Ist so, oder? Es ist ganz egal, was da an Lobreden über mich gesungen wird. Am Ende ist entscheidend, was denkt Gott über mein Leben. Das ist der entscheidende Punkt. Was denkt Gott über mein Leben? Wie ist das, was ich getan habe in den Augen Gottes? Wie bewertet er diese Dinge? Hat das, was ich getan habe, Bestand vor Gott für die Ewigkeit? Das ist ein entscheidender Punkt. Alles andere ist am Ende unwichtig. Seht ihr, und das, was die Menschen damals gelebt haben, war böse in den Augen Gottes. Später heißt es noch, dass sie ihren Weg verdorben hatten auf der Erde. Alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf der Erde. Und dann darf man sich fragen, warum? Warum war das, was die Menschen taten, schlecht in den Augen Gottes? Und auch das beantwortet uns Gott. Wenn wir in den Vers 3 des 6. Kapitels schauen, dann heißt es, und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewig mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist und seine Tage seien 120 Jahre. Das ist diese Stelle, an der Gott dem Menschen eine Frist setzt, bis wann die Flut kommen wird. Und er sagt, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten oder mit den Menschen ringen. Ne? Je nachdem, was ich für eine Übersetzung habe. Und genau darum geht es. Das heißt, Gott hat versucht, die Menschen durch das Werk seines Geistes von ihren Wegen wohin zu führen? Zur Umkehr, zu ihm. Und die Menschen haben sich durch Gottes Geist nicht mehr zurechtbringen lassen. Und das ist eine Dramatik. Oder? Der Mensch hört nicht mehr auf Gottes Wort. Und er geht seinen eigenen Weg. Und das führt am Ende dazu, dass Gott nur noch ein Weg bleibt, nämlich das Gericht. Durch wen hat denn Gottes Geist gewirkt in dieser Zeit? Was sagt uns denn die Bibel? Wie hat Gottes Geist das gemacht? Wie hat er denn mit den Menschen gerungen? Zeichen und Wunder? Steht nichts in der Bibel. Was hat er gemacht? Wo war Gottes Geist zu dieser Zeit? Die Bibel beantwortet uns diese Frage ganz explizit im 1. Petrusbrief Kapitel 1, Vers 11 und im 2. Petrusbrief Kapitel 2, Vers 5. Wo war Gottes Geist zu dieser Zeit? Na, das war bei der Schöpfung. Wo war Gottes Geist zur Zeit Noahs? Vor der Flut. Die Bibel beantwortet uns diese Frage. Wie hat Gottes Geist mit den Menschen gerungen? Es war nicht Zeichen und Wunder. Das war die Predigt des Noah, da heißt es, dass der Geist Gottes in den Propheten war. Und Noah war ein Prophet, oder? Und dann heißt es im 2. Petrus Kapitel 2, Vers 5, dass Noah der Prediger der Gerechtigkeit war. Und jetzt sehen wir, wie Gott versucht hat, die Menschen zurechtzubringen. Da war ein Mann, der hat ihnen das verkündigt. Der hat davon gesprochen, dass Gottes Gericht kommt. Der hat aber auch davon gesprochen, dass es einen Ausweg aus dem Gericht Gottes gibt. Oder der hat diese Arche vor ihren Augen gebaut, 120 Jahre lang. Und was war es in den Augen der Menschen? Sie achteten es nicht, heißt es in der alten Luther-Übersetzung in Matthäus 24. Es war ihnen egal. Seht ihr, Gott muss nicht mit Zeichen und Wundern ringen, oder? Es ist Gottes Wort, um das es geht. Und es gab einen, der Gottes Wort verkündet hat in dieser Zeit. Und so gibt es heute Menschen, die Gottes Wort verkünden. Und ich kann in eine Gemeinde gehen, ich kann in einen Hauskreis gehen, ich kann in der Bibel lesen. Die Frage ist, glaube ich dieser Verkündigung? Nur dadurch werde ich gerettet. Glaube ich ihr. Die Menschen damals haben dieser Verkündigung nicht geglaubt. Am Ende wird es wieder so sein. Paulus schreibt im 2. Thessalonicherbrief in Kapitel 2 vom Ende der Zeit und dann schreibt er, dass weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Das ist einer der traurigsten Sätze der Bibel. Sie hatten die Wahrheit und sie hätten gerettet werden können, aber sie haben sie abgelehnt. Und jetzt kommt Gottes Gericht. Genauso war es damals. Der Mensch hat es nicht geachtet. Die Menschen wollten es nicht wahrhaben. Das Dramatische ist, Gott ist es am Ende egal, ob wir an ihn glauben. Er existiert. Und auch sein Gericht wird kommen, ob ich es wahrhaben will oder nicht. Ob ich die Augen davor verschließe oder nicht, Gottes Gericht kommt. Das ist eine Realität der Bibel. So war es damals bei Noah und so ist es heute auch bei uns. Nun sehen wir aber im Text, dass es eine Ausnahme gegeben hat. Wer war die Ausnahme? Wer war die Ausnahme in dieser Zeit? Es war Noah und seine Familie. Und dann fragt man sich natürlich, warum waren denn Noah und seine Familie ausgenommen von diesem Gericht Gottes? Und das ist ganz interessant, wenn wir hier einmal hineinschauen, oder? In den Kapitel 7, Vers 1, was heißt es dort? Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich als gerecht vor mir befunden in diesem Geschlecht. Das heißt, Noah war vor Gott was? Er war gerecht. Und jetzt kommt ja gleich wieder eine Frage, nämlich welche? Welche Frage? Wir müssen beim Bibellesen Fragen stellen. Das ist wie bei der Sesamstraße, oder? Wer, wie, was, der, die, das, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Das ist beim Bibellesen genauso. Lernt Fragen zu stellen an die Bibel. Warum ist Noah denn gerecht gefunden worden vor Gott? Er hat Gott geglaubt. Wo hat er ihm denn geglaubt? Schaut einmal hinein in das Kapitel 6, Vers 7. Da steht eine interessante Formulierung. Vers 8, nicht Vers 7. Vers 8, was steht da? Noah aber, und was steht dann? Was mit der Gnade? Da steht etwas dabei. Fand Gnade in den Augen des Herrn. Wenn einer Gnade findet, was hat er dann vorher gemacht? Er hat Gnade gesucht. Ja, warum suche ich denn nach Gnade? Weil ich sie brauche, weil ich begriffen habe, ich brauche Gnade. Das heißt, der Noah war nicht einfach gerecht, weil er besser war als der Rest der Menschen. Das ist nämlich kein Mensch auf dieser Erde. Paulus schreibt in Römer 3, oder? Alle haben gesündigt und am Mangel der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das trifft auch auf den Noah zu. Noah war ein Sünder. Noah war genauso ein Sünder wie du und ich. Aber er hat Gnade gefunden in Gottes Augen. Das heißt, Noah wusste und hat diese Sündhaftigkeit, wie viele Menschen wissen um ihre Sündhaftigkeit, aber sie wollen sie nicht wahrhaben, sie wollen sie nicht anerkennen. Der Noah hat sie anerkannt, der wusste, jawohl, und hat anerkannt, ich bin ein Sünder und weil ich ein Sünder bin, kann ich nicht vor einem gerechten Gott bestehen. Und es hat er gewusst, ich kann machen, was ich will in meinem Leben, ich werde nicht gerecht vor Gott. Das ist in diesem einen Satz beschrieben. Und er hat begriffen, wenn überhaupt, dann muss Gott mir Sünder gnädig sein. Gott muss von sich aus mir die Schuld vergeben aus freien Stücken. Ich habe nichts an mir, warum ich es verdient hätte, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Und Noah hat diese Gnade gefunden. Denn jeder, der so zu Gott kommt, was wird er erleben? Was wird er finden? Gnade. Da, wo ich aufhöre mit meinen eigenen Werken, wo ich weiß, Herr Jesus, du bist am Kreuz für mich gestorben, damit ich leben kann, wo ich das anfange zu glauben, wo ich in diesem Wissen komme, ich brauche einen, der mit meiner Schuld fertig wird, da werde ich genau diese Gnade finden. Und Noah hat diesem Sache geglaubt. Das sehen wir, oder? Das war der entscheidende Punkt, oder? Noah weiß, ich bin Sünder. Er weiß um Gottes Gericht und er weiß, es gibt eine Rettung, nämlich was? Genau, aber zuerst muss er die Arche noch aufbauen, oder? Ich brauche die Arche und dann am Schluss, ich muss auch da hineingehen, oder? Verstehen wir? Das ist Glaube. Noah glaubt Gott und Glaube wird immer zur Tat. Echter Glaube wird immer zur Tat, oder? Ich bin nur in dem Maß gläubig, wie ich auch lebe, was ich glaube. Der Rest ist einfach nur leere Worthülsen. Verstehen wir? Aber echter Glaube wird zur Tat. Da ist die Hure Rahab, oder? Und die glaubt. Und was macht sie, weil sie glaubt? Mit dem roten Seil. Sie lässt es aus ihrem Fenster hängen. Und was macht sie noch? Sie bleibt in diesem Raum. Das ist Glaube. Noah glaubt Gott. Und das rettet ihn. Oder? Und das ist heute nicht anders als damals. Auch heute wissen wir, Gottes Gericht kommt. Und auch heute wissen wir Menschen können in Gottes Gericht nicht bestehen. Und wir wissen genau wie damals ein Noah, es gibt einen Ausweg aus dem Gericht. Und das ist Jesus Christus, das ist unsere Arche. Das ist das, was Jesus am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Er hat die Strafe für meine Schuld getragen. Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist Glauben. Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dass das ausreicht, dass mich das rettet. Und in diesem Glauben werde ich leben. Was bedeutet die Flut nun für uns? Und wir merken schon, wir kommen jetzt genau an diesen Punkt. Petrus hat die Flut sehr schön gedeutet und das soll der Fokuspunkt für heute Morgen sein. Wir haben schon über diese Rettung aus Glaube geredet. Und da schreibt Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 3 ab Vers 19 über die Zeit der Flut, in dem, da geht es um diesen Geist, ne, der Geist Christi, der auf Noah war, das ist wieder genau so eine Stelle, ne, in dem, also in diesem Geist ist er auch hingegangen und, also, und den, hat den Geistern gepredigt, die im Gefängnis sind, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, dass es 8 Seelen eingingen und durch Wasser hindurch, manche übersetzen durch Wasser, das ist natürlich Blödsinn, warum? Weil das Wasser nicht gerettet hat. Die Arche, das Wasser hat den Tod gebracht. Die Arche hat gerettet. Das griechische Wort dia kann auch mit hindurch und das macht an der Stelle mehr Sinn, oder? Und durch Wasser hindurch gerettet wurden, welches Gegenbild auch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Da macht Petrus uns etwas deutlich von dem, um was es im Kern in dieser ganzen Geschichte der Flut, der Sintflut geht, was Gott uns durch dieses Ereignis, das vor 4500 Jahren stattgefunden hat, heute noch zeigen will. Und er beginnt und sagt, in dem, also in diesem Geist, ist Christus auch hingegangen und hat den Geistern gepredigt, die im Gefängnis sind. Das ist eine Stelle, die ist oft schwer zum Verstehen, aber das liegt einfach daran, weil man hier vielleicht auch geprägt ist durch manche Vorstellungen, die gar nicht biblisch sind. Oder? Dann gibt es Auslegungen, Christus ist also in seinem Geist hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, also nach seinem Tod, im Totenreich gepredigt. Warum kann das biblisch nicht stimmen? Was gäbe es dann für die Menschen im Totenreich? Eine zweite Chance. Und der Hebräerbrief sagt eindeutig, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber die zweite Chance, das Gericht. Es gibt keine zweite Chance. Im Prediger ist das sehr schön bildhaft ausgedrückt, wie der Baum fällt, so liegt er. Und wie ich sterbe, so wird meine Ewigkeit sein. Sterbe ich ohne Versöhnung mit Gott durch und in Jesus Christus, dann werde ich in Ewigkeit unversöhnt bleiben und getrennt von dem lebendigen Gott meine Ewigkeit verbringen müssen in der Hölle. Wie ich sterbe, so meine Ewigkeit. Sterbe ich aber versöhnt im Glauben an Jesus, versöhnt mit Gott, dann darf ich wissen, dass ich bei Gott sein werde in alle Ewigkeit. Diese zwei Optionen habe ich, oder? Nun, das heißt, wann hat denn Noah den Geistern gepredigt? Man könnte auch übersetzen, indem er auch hinging und den Geistern predigte, die, jetzt setze ich mal in Klammern dazu, jetzt im Gefängnis sind. Es geht ja nur um die Leute, die in den Tagen Noahs lebten, macht der Vers 20 deutlich. Es geht ja auch gar nicht um alle. Ne? Es geht, das heißt, durch wen hat Gott denn gepredigt? Wer war der Prediger der Gerechtigkeit in dieser Zeit? Noah. Und was war auf ihm? Gottes Geist. Das heißt, Gottes Geist ging hin und hat den Geistern, die jetzt im Gefängnis sind, gepredigt durch Noah, dass sie umkehren sollen. Aber sie haben es nicht getan. Die einst ungehorsam, man kann ungehorsam auch übersetzen, die einst ungläubig waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Damals hat Gott gewartet und er hat gewartet und er hat umsonst gewartet. Die Menschen kehrten nicht um. Und dann macht Petrus das sehr deutlich. Was bedeutet nun die Flut? Wenn wir diesen Vers noch einmal etwas komprimiert uns anschauen wollen, dann heißt es, in dieser Zeit wurde die Arche zugerichtet, in die wenige, das ist 8 Seelen, eingingen und durch Wasser hindurch gerettet wurden. Und jetzt kommt die Erklärung, welches Gegenbild auch euch jetzt rettet. Das heißt, was hat damals die Rettung gebracht bei Noah? Die Arche. Das heißt, und welches, dann bezieht sich dieses Gegenbild, das uns jetzt rettet, auf die Arche. Und wir müssen uns fragen, was ist das Gegenbild? Und jetzt beschreibt Petrus hier und sagt, dieses Gegenbild ist die Taufe. Ha. Jetzt kratzen wir uns schon am Kopf. Dann wäre ja jetzt auf einmal die Taufe Errettung. Ach, wie kann ich denn an so einer Stelle vorgehen? Kann das sein? Wie lege ich denn eine Bibelstelle aus? Jetzt habe ich eine Bibelstelle, die durchaus eine gewisse Dunkelheit über sich liegen hat und ich komme da nicht so recht weiter. Irgendwie ist das komisch. Die Bibel sagt doch eigentlich, durch Glaube, hier heißt es, durch Taufe werde ich gerettet. Was mache ich? Was hat Luther gesagt? Wenn ich so eine Stelle habe, ne, die erstmal kein Licht hat, von wo aus gehe ich diese Stelle an? Von all den Stellen, die ganz klar verständlich sind in der Bibel. Und wenn wir da hineinschauen, wird schnell etwas deutlich. In Johannes 4, Vers 12 steht, dass Jesus was nicht getan hat. Er hat nicht getauft. Ach, Daniel, das ist doch seltsam. Wenn die Taufe Rettung bringen würde, was hätte Jesus dann wahrscheinlich getan? Alle getauft. Na, so wie es die Kirche immer gemacht hat. Na, alle getauft. Am besten gleich als kleines Kind, ja, ab ins Taufbecken, dann kann es sich nicht wehren und dann ist gerettet. Nein, Blödsinn. Ja, aber das ist die Lehre der Kirche, der evangelischen wie der katholischen. Ne? Da wird das Kind mit Wasser bespritzt und jetzt ist es ein Kind Gottes und ein Glied der Kirche. So ein Blödsinn. Ja? Also, wenn die Taufe retten würde, dann ist es seltsam, dass Jesus überhaupt nicht getauft hat. Das weitergehen wir, wenn wir in den 1. Korinther 1 blicken, Verse 14 und 16, da rühmt sich Paulus, dass er in Korinth fast niemanden getauft hat. Ist ja ein seltsamer Evangelist. Ja? Wenn die Taufe die Rettung bringen würde und dann habe ich einen Evangelisten und er rühmt sich noch, dass ich so gut wie niemand getauft habe. Merk mir was, das macht keinen Sinn, oder? Das macht keinen Sinn. Und ich merke, okay, schon diese zwei Stellen zeigen uns, die Taufe kann irgendwie mit der Rettung nicht wirklich was zu tun haben. Dann gehen wir weiter, Lukas 23, Vers 43, da stirbt Jesus am Kreuz und neben ihm hängt der Schächer und dann sagt er, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Daraufhin sagt Jesus, ja, das mache ich, aber du hast ein Problem, du könntest dich nicht mehr taufen, ist vorbei. Was sagt Jesus dem Schächer am Kreuz? Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, aber der ist doch gar nicht getauft worden. Verstehen wir? Das ist komisch, ne? Also scheint die Taufe doch nicht notwendig zu sein. Oder wir gehen weiter. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Da sehen wir, wie der Heilige Geist über die Gläubigen ausgegossen wird. Als sie das Evangelium von Jesus Christus hören, kommen die zum Glauben, bekommen den Heiligen Geist, aber getauft werden sie erst später. Aber die sind ja schon gerettet, die haben den Heiligen Geist. Komisch. Und dann gehen wir durchs Neue Testament und stellen fest, dass es ungefähr 150 Stellen im Neuen Testament gibt, die eindeutig lehren, dass ich gerettet werde nur durch Glauben. Auch übrigens im Petrusbrief. Und auf einmal merke ich, okay, ich muss diese Stelle mir nochmal anschauen. Was ist dieses Gegenbild zur Arche? Was ist diese Taufe, von der hier die Rede ist? Was könnte ich jetzt weiter tun? Jetzt kommen wir an so eine Stelle. Was macht ihr? Was macht ihr? Ja, aber was macht ihr? Was macht ihr mit diesem Wort Taufe? Wie kommt ihr jetzt zu dieser Lösung? Was bedeutet das hier? Da steht das Gegenbild, das ist die Taufe, die uns jetzt rettet. Und wir stehen daneben, was könnte ich jetzt tun? Was kann ich tun? Ich kann eine Konkordanz nehmen und kann mal alle Stellen über Taufe anschauen. Danke, Waldemar. Wer hat eine Konkordanz zu Hause? Ihr braucht euch nicht melden. Aber bitte benutzt eure Konkordanzen. Wenn ich einen Begriff in der Bibel verstehen will, dann muss ich lernen anzuschauen, wie gebraucht die Bibel diesen Begriff. Nicht wie gebraucht der Bruder XY oder wie wird er in unserer Gesellschaft gefüllt, sondern was sagt die Bibel zu diesem Begriff? Und dann werde ich ganz schnell festfinden, sogar ohne, dass ich in das Griechische hineinschaue, dass die Taufe ein paar Mal ganz interessant erwähnt wird. Da bezeichnet nämlich der Herr Jesus in Markus 10 und in Lukas 12 was als Taufe? Seinen Tod am Kreuz. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen spannender das Ganze machen will, dann kann ich natürlich mich auch mal bemühen und kann schauen, da gibt es entsprechende Nachschlagewerke, Was steht denn da im Griechischen für ein Wort? Und dann stelle ich fest, da steht Baptisma. Und Baptisma kommt von dem Verb baptizo und das heißt untertauchen oder eintauchen. Das heißt, dieses Wort muss ja nicht unbedingt diese Taufe bedeuten, die wir heute damit verbinden. Es bedeutet einfach ein eingetaucht werden, ein untergetaucht werden. Christus ist untergetaucht worden, nämlich wo hinein ist Christus am Kreuz untergetaucht worden? In den Tod, in Gottes Gericht hinein. Ach, und jetzt habe ich auf einmal eine Taufe, die was tut? Die rettet. Diese Taufe rettet. Dieses Werk Christi am Kreuz auf Golgatha. Das heißt, wenn Petrus hier von der Taufe redet, dann redet er nicht von der Wassertaufe, sondern von dem Tod Jesu am Kreuz. Das macht Sinn. Und dann beschreibt Petrus das sogar noch. Er sagt ja, das ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, also keine äußerliche Sache, sondern es geht dabei um das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Das heißt, jetzt komme ich im Wissen um das, was Christus am Kreuz getan hat vor Gott mit der Schuld meines Lebens. Und was wünsche ich mir? Dass Jesus meine Schuld vergibt. Und wenn ich das erlebt habe, was wird mein Gewissen? Ruhig. Ist das nicht herrlich? Verstehen wir? Das ist das Gegenbild zur Arche. Das ist es, was uns vor Augen gestellt wird, auch in der Sintflut-Geschichte. Es geht am Ende um die Tatsache des Werkes Christi auf Golgatha. Das ist dieser Antitypos, dieses Gegenbild, das uns errettet. Da könnte man noch viel sagen, aber die Zeit läuft weg und ich möchte ganz kurz noch auf 2, 3 Kleinigkeiten eingehen. Wenn wir mit diesem Blick jetzt durch die Sintflut-Geschichte gehen, diesen Blick auf den Antitypus auf Christus, dann finden wir auf einmal eine Fülle an Bildern, gerade in der Geschichte um die Sintflut, die uns deutlich macht, was Jesus für uns auf Golgatha getan hat. Da ist zunächst einmal das Verpichen der Arche. Oder? Da ist Noah, der bestreicht die Arche innen und außen mit Erdharz, oder? Warum tut er das? Damit sie dicht ist. Was würde sonst passieren? Da würde Wasser eindringen. Das wäre natürlich bei 371 Tagen unterwegs auf dem Wasser eine äußerst fatale Situation, oder? Das heißt, Noah verpicht die Arche innen und außen, dass kein Wasser eindringen kann. Und jetzt ist es ganz wunderbar, dieses Verb, das im Hebräischen für verpichen steht, das bedeutet so viel wie zudecken oder verhüllen. Und das ist dasselbe Wort, das verwendet wird und fast überall im Alten Testament verwendet wird, um zu beschreiben, wenn eine Sühnung für Sünden geschieht. Ja, ist wie ein Mantel. Verstehen wir? Oder? Und dann merke ich, so ein Sühnewerk, der Noah musste innen und außen, dass Jahr nichts mehr eindringen kann. Und genau so ein Verpichen haben auch wir, wo wir innerlich und äußerlich völlig eingekleidet werden damit. Nämlich die Sühnung, die geschieht durch das Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha. Und dann haben wir auch einen Noah. Hier sehen wir den Noah auf dem Bild, wie er die Arche bepinselt. Und so einen Noah haben wir auch, das ist Jesus Christus, der uns innerlich und äußerlich verpicht, der Sühnung getan hat auf Golgatha, damit nichts mehr in uns eindringen kann, was uns vernichtet. Ist das nicht gewaltig? Aber es geht noch weiter. Womit musste verpicht werden? Mit Harz, mit Erdharz. Wie entsteht denn Erdharz? Heute können wir es im Baumarkt kaufen vielleicht. Gab es damals nicht. Wie entsteht Erdharz? Jawohl. Da ist ein Leben, das ist gestorben, ob jetzt pflanzlich oder tierisch, oder? Und in der Tiefe der Erde, durch den Verwesungsprozess, entwickelt sich Erdharz. Und damit bin ich schon wieder wo? Da ist einer, der ist für mich gestorben. Und durch seinen Tod entsteht das Sühnemittel, das innerlich und äußerlich angewendet durch ihn mich rettet, dass das Wasser des Gerichtes nicht mehr eindringen kann. Ist das nicht gewaltig? Und dann gehen wir weiter. Da sehen wir die reinen Tiere. Noah sollte die reinen Tiere mitnehmen. Das müssen wir jetzt ganz kurz machen. Da kann man sich über die Zahlen, die mit den reinen Tieren in Verbindung stehen, mal Gedanken machen. Da wird man unheimlich schöne Dinge erkennen. Aber es gibt etwas ganz Wichtiges. Reine Tiere, davon sollte er wie viele mitnehmen? 7. Und unreine? 2 Pärchen. 7 Pärchen und 2 Pärchen. Das heißt, deutlich mehr reine Tiere. Warum? Wozu waren die reinen Tiere rein? Das waren Opfertiere. Es gab ja damals noch keine Speisevorschriften, dass der Mensch Fleisch isst, geschieht erst nach der Flut. Genesis 9, Vers 3 gibt Gott sogar den Auftrag, dass alles, was auf der Erde lebt, uns ernähren soll. Das heißt, wenn heute dann eben diese Lehren aufkommen, dass du kein Fleisch mehr essen sollst, Paulus hat davon schon geschrieben in 1. Timotheus 4, was steht da? Dass sie verbieten werden zu essen und zu trinken und das sind Lehren der Dämonen. Steht ganz klein in der Bibel drin. Wenn einer Freude dran hat, kein Fleisch zu essen, soll er es tun. Na, aber ich kann das nicht zum Gesetz für andere machen. Selbst der Herr Jesus hat Fleisch und Fisch gegessen. Darf man nicht vergessen. Es ging um Opfertiere. Warum 7? Vollkommenheit. Ja? Und deutlich mehr wie unreine Tiere. Das bedeutet, es waren immer genug Opfertiere da. Oder? Und das ist herrlich zu wissen, denn ich werde ja wieder in Sünde fallen. Aber es gibt ein Opfer für meine Sünde, das ausreicht. Und da schreibt Johannes im Johannesbrief, dass wenn wir gesündigt haben, so müssen wir hoffen, dass das Opfer von Golgatha noch ausreicht. So ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Und dann heißt später sogar, na, wenn wir gesündigt haben, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, der gerecht ist. Ist das nicht herrlich? Oder wir denken an das Verschließen der Türe. Da wird die Türe verschlossen. Wer verschließt die Tür? Gott selbst, oder? In dieser Arche. Und das ist wichtig. Na, wir denken an den 28. September, war es glaube ich 1992 oder 94, na, der Untergang der Estonia. Mit fast 900 Toten, ich glaube 853 Tote oder so, ne? Als die Estonia im Mittelmeer versank. Warum ist die Estonia untergegangen? Was war das Problem? Bitte? Das war in der Ostsee. Aber was war das Problem? Sehr gut. Die Tür war offen, die Bugklappe hat es weggerissen und dann strömte das Wasser rein. Na, wenn die Tür an der Arche offen gewesen wäre, dann wäre das Wasser reingeströmt. Aber Gott selbst hat die Tür verschlossen. Seht ihr, die Rettung ist am Ende. Meine Rettung sicher zu machen, ist nicht meine Sache, sondern Gottes Sache. Das gibt mir so viel Freiheit in meinem Leben, oder? Er ist es, der versprochen hat, dass er das gute Werk auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Herrlich. Und dann ist es niemand anderes als Jahwe selbst, heißt es dort, der die Tür verschließt. Oder? Und Jahwe ist wer? Ja, Gott. Jesus Christus ist Jahwe. Seht ihr, und Jesus ist der, durch den Gott die Rettung meines Lebens finalisiert hat. Ist das nicht herrlich? Seht ihr, jetzt haben wir schon nur ein paar, ich habe jetzt noch ganz viel weggekürzt an diesen Stellen, wo wir merken, das ist herrlich. Geht durch diese Flutgeschichte und ihr werdet so viele Bilder auf Jesus finden. Und zum Abschluss noch 2, 3 ganz, ganz schöne. Na? Da haben wir diese Chronologie der Flut, auch die können wir uns einmal erstellen. Diese 371 Tage einmal aufmalen und dann werden wir ein paar schöne Dinge finden. Ich möchte nur 2, 3 Highlights kurz rausholen, oder? Da ist der 17.7. Was passiert am 17.7. nach 150 Tagen? Da strandet die Arche, wo? Auf dem Gebirge Ararat, oder? Na? Und dann heißt es dort im Genesis 7, Vers 14, dass sie dort was gefunden hat? Ruhe. Da ruhte die Arche auf dem Berg Ararat. Ist übrigens interessant, im Hebräischen ist dieses Wort für Ruhe die Wurzel für den Namen Noach. Na, also der Mann der Ruhe hat Ruhe gefunden. Bisher war alles immer in Bewegung. Diese Arche war ein Spielball, die konnte man ja gar nicht steuern. War wie ein Spielball der Wellen, natürlich gesteuert durch den lebendigen Gott. Aber jetzt kommt sie auf dem Gebirge Ararat zur Ruhe. Und was wusste der Noah ab diesem Moment? Das Gericht ist vorbei. Das heißt, es war für den Noah wie ein Wendepunkt. Jetzt ist vorbei. Das Wasser ist schon so weit gesunken, dass die Arche irgendwo hängen geblieben ist. Konnte der das sehen? Nein, der musste das glauben. Der konnte das nicht sehen, oder? Der konnte nicht aussteigen und nachgucken. Aber der hat es gemerkt. Der heißt, der Noah kommt zur Ruhe. Das war ein Wendepunkt. Und jetzt ist ganz was Spannendes passiert. Also man könnte auch über die Zahlen reden, aber das lassen wir jetzt weg. Ne? Die Juden haben 2 Kalender. Nämlich der eine, der die Datierung mit der Flut hat, und der zweite Kalender, der wird eingesetzt, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Und da heißt es, dieses soll euch der erste Tag sein, der Anfang der Monate, oder? Können wir uns erinnern? Sagt Gott dem Volk Israel. Und dieser zweite Kalender ist genau um 6 Monate verschoben, ganz exakt um 6 Monate, zu diesem ursprünglichen Kalender der Juden. Und dann wird aus dem 17.7. der 17.1. Und was passierte denn am 17.1.? Vor 2000 Jahren, das war der Tag der Auferstehung, können wir anhand des Markus-Evangelium exakt nachrekonstruieren. Verstehen wir, für den Noah war dieser Tag wie eine Auferstehung. Er wusste, das Gericht ist vorbei. Der wusste, jetzt habe ich Ruhe gefunden, oder? Und 2500 Jahre später wurde der 17.1. wieder zu einem Tag der Auferstehung, wo jeder Ruhe finden kann. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuze auf Golgatha. Ist das nicht herrlich? Nun, der Noah musste aus Glauben leben. Wir sehen dann am 1.10., wie die Bergspitzen durch das Wasser hinaus spitzen. Ne? Konnte der Noah das sehen? Nein. Wir sehen das wodurch? Durch die Bibel. Da sehen wir es. Gottes Wort gibt uns einen Blick hinein in Dinge, die das natürliche Auge nicht sehen kann. Der Noah musste einfach glauben, aber nach was hat er sich gesehnt? Stellt euch mal vor, ihr wärt schon fast ein Jahr lang in dieser Arche. Nach was würdet ihr euch sehnen? Freiheit. Genau, dass ich wieder rauskomme. Und dass das, was ich hier fühle innerlich oder was ich meine zu erleben, dass ich das auch bestätigt sehen kann. Verstehen wir? Wir können schon sehen, so viel mehr durch Gottes Wort. Gell? Noah am 1.10., wir sehen, die Bergspitzen kommen raus. Noah hat das noch nicht gesehen. Er hat nur gemerkt, es verändert sich was. Aber er hat etwas getan. Was hat er gemacht? Er hat die Taube losgeschickt. Auch da könnte man viel drüber erzählen. Ich möchte nur auf einen kurzen Punkt. Als Noah die zweite Taube losschickt, ist übrigens wieder ein 17. Na? Also könnt ihr mal überlegen, was die 17 in der Bibel für eine Bedeutung hat. Das ist ganz spannend. Na? Ist wieder ein 17. Dann der 17.11., wenn man diese Zeitstrahl der Flut rekonstruiert. Und an diesem zweiten Termin der Taubenaussendung, er sendet ja insgesamt dreimal, kommt die Taube zurück und hat was dabei? Ein Olivenblatt. Was begreift der Noah in diesem Moment? Es hat begonnen wieder zu wachsen, oder? Das Wasser muss so weit gefallen sein, dass es wieder Leben gibt auf der Erde. Na, dass da wieder was anfängt zu entstehen, dass da was Leben stattfindet, oder? Und das war das, wonach er sich gesehen hat. Er wollte Gewissheit haben. Und was macht Gott? Er schenkt dem Noah Gewissheit. Seht ihr, und das darf ich auch erleben, auch in diesen Heilsfragen. Verstehen wir, ich darf erleben, wie Gott mir Gewissheit schenkt, oder? Wir leben ja auch wieder Noah sozusagen in dieser Arche. Wir können vieles nicht sehen, oder? Wir müssen einfach glauben, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, rettet. Auch wenn ich es dann vielleicht nicht durch meine natürlichen Augen sehen kann, aber ich kann es durch die Schrift sehen. Und mir bleibt nicht viel anderes übrig, als einfach zu glauben. Aber jetzt kann ich Gott bitten, dass er mir in den Dingen, wo ich Fragen habe, Gewissheit schenkt. Und Gott macht das. Gott schenkt uns Gewissheit. Und wie schenkt er dem Noah Gewissheit? Er schickt ihm eine Taube, die was bringt? Ein Olivenblatt. Und für was steht denn der Ölbaum in der Bibel? Denkt mal an den Psalm 52, Vers 10 beispielsweise. Da heißt es, ich werde grünen wie ein Ölbaum, ne, im Haus oder in den Vorhöfen meines Gottes. Das heißt, da ist es dieses volle Leben aus Gott heraus. Und genau dieses Leben aus Gott ist das Zeugnis, dass wir gerettet sind. Das ist nicht herrlich. Und wer bewirkt denn dieses Leben? Wer bringt den Ölzweig? Eine Taube. Und von wem spricht die Taube im Bild in der Bibel? Vom Heiligen Geist. Und wer wirkt das neue Leben in uns? Das Zeugnis ist für uns und die Welt, dass dieses neue Leben in Christus stattgefunden hat. Wer wirkt das? Wir haben auch so eine Taube, die uns einen Ölzweig bringt, nämlich durch seinen Geist, oder? Es ist Gottes Geist, der dieses Leben in uns wirkt. Paulus schreibt, oder, dass er neues Leben schenkt, 2. Korinther 3, Vers 6, dass Gott neues Leben schenkt durch seinen Geist. Und dann schreibt er, was wird jetzt dieses neue Leben, wenn Gottes Geist in dem Menschen angefangen hat zum Leben, was wird es dann für die Menschen um ihn herum? Der sagt, wir sind ein Brief, gekannt und gelesen von allen Menschen. 2. Korinther, Kapitel 3. Aber nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, oder? Dieses neue Leben, das Christus schenkt. Na, und damit kommen wir zum Schluss für heute. Wunderbare Antitypen. Man könnte sich noch über die Zeit Gedanken machen. Wann kommt die Taube? Um die Abendzeit. Was geschah um die Abendzeit? 2500 Jahre später, auch auf einem Hügel. Der Tod Jesu, und es war für uns der Eingang ins Leben. Und da kommt die Taube. Verstehen? Herrlich. Na, diese ganze Geschichte, voll von diesen Antitypen. Und damit möchte ich schließen. Wenn wir die Geschichte der Flut lesen, dann darf es uns auf der einen Seite eine Ermahnung sein, dass Gottes Gericht kommt. Und auf der anderen ist diese Geschichte der Flut voll von diesen Bildern auf dieses Werk, das rettet in Christus. Und Petrus schreibt sehr schön, indem ihr wisst, und genau dafür darf uns die Flutgeschichte stärken, indem wir wissen, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen erlöst worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Und genau das wird uns in besonderer Schönheit in der Geschichte der Flut vor Augen gemalt. Diese Erlösung aus Gnade durch Glauben in Christus durch sein Blut. Amen. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für das wunderbare Wort, das du uns da gegeben hast, und bitten dich, dass wir immer mehr hineinschauen dürfen in diese herrliche Tiefe, die du uns in deinem Wort gibst, und in diese wunderschöne, ja, Wahrheiten über dein Werk auf Golgatha, und dass wir immer tiefer Gewissheit darin erlangen, dass wir in dir gerettet sind für Zeit und Ewigkeit. Danke, Herr Jesus, dass du unsere Arche geworden bist. Amen.